Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. So heißt das achte Gebot. Wir haben gestern darüber im Konfirmandenunterricht gesprochen. Eigentlich natürlich über die 10 Gebote insgesamt, aber das achte hat es ja auch irgendwie besonders in sich. Manchmal wird dieses Gebot einfach knapp übersetzt: Du sollst nicht lügen. Das ist eigentlich ein bisschen zu knapp, denn es heißt ja wirklich, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Was das bedeutet, haben wir uns mit den Konfirmanden klargemacht anhand der Geschichte von Naboth, einem Bauern in der Jezreel-Ebene. Das ist einer der fruchtbarsten Landstriche in ganz Israel. Als wir da vor einigen Jahren zu Besuch waren, ist uns aufgefallen, wie fruchtbar das Gebiet noch heute, immer noch heute ist. Ein einziger großer Garten im tiefsten Grunde, soweit das Auge reicht. Und das reicht weit in dieser Ebene. Ein Gemüsebeet am anderen. Und Naboth hatte vor langer Zeit das Glück, dort seinen Erbbesitz als Weinbauer zu haben. Ja, er war sogar besonders privilegiert, denn sein Weinberg grenzte an die Palastgärten von Ahab, dem mächtigen König. Eines Tages sprach Ahab ihn an, ganz jovial wandte er sich dem Winzer zu: Na, Naboth, sag mal du, ich hab da eine Idee. Vermute mal, Naboth schaute gleich ein bisschen skeptisch drein, wenn der König mal vorbeischaut und eine Idee hat. Das muss nicht immer was Gutes bedeuten. Aber Ahab signalisierte gleich Entwarnung: Eine gute Idee, wirklich. Dein Wein wächst hier gleich an meinem Garten, eine Pracht. Kompliment. Weißt du was? Ich kaufe ihn dir ab. Ich habe selber genug Wein, aber weißt du, ich könnte mir einen Gemüsegarten hier gut vorstellen auf diesem Grundstück. Sieht doch prima aus. Vielleicht ein bisschen Kohl oder so. Mal sehen. Du tust mir einen Gefallen und das werde ich nicht vergessen. Ich glaube, für dich wäre es das Geschäft deines Lebens. Ich gebe dir im Tausch ein besseres Stück Land oder, ach, weißt du was, vielleicht sogar, wäre das der Anlass, dass du dich mal zur Ruhe setzen kannst. Ich zahle dich aus mit dem Wert des Grundstücks. Du kriegst es in Silberstücken und nach oben aufgerundet. Dann nimmst du deinen Geldbeutel und ziehst, wohin du willst. Ich will aber gar nicht wegziehen. Na dann nicht, war nur so eine Idee von mir. Gebe ich dir ein anderes Stück Land, eins, das nicht gerade so an meine Gärten grenzt, aber größer und schöner ist. Ich will nicht tauschen. Das ist das Land meiner Väter. Das haben wir seit Urzeiten bearbeitet. Gott hat es uns zugeteilt. Das wird nicht getauscht oder verkauft. Etwas zu abrupt für den Umgang mit einem König wandte sich Naboth ab und ließ den verblüfften König stehen. Der ging nun zurück in seinen Palast, legte sich nieder und grummelte ärgerlich vor sich hin. Natürlich, das bemerkte seine Frau, eine Frau mit guter Wahrnehmungskraft, eine pfiffige Frau, und die fragte: Was hast du, mein König? Ach, er stöhnte und erzählte die Geschichte von Naboth, von dem gescheiterten Tausch. Die Königin streichelte ihn zärtlich und sagte: Ach komm, vergiss Naboth, bist du nicht König in Israel? Ich kümmere mich darum. Und das tat sie dann auch. Sie setzte sich an Ahabs Schreibtisch, schrieb Briefe und siegelte mit seinem Siegel diese Briefe überall im Land, wollen wir ein Fasten für Gott halten, wollen Gott ehren. Und kaum waren die Briefe unterwegs, bestach sie zwei Ganoven, Nabot zu verklagen. Er habe nicht fromm gefastet, sondern heimlich gegessen. Ein fieser, ein teuflischer Plan, denn derlei war damals lebensgefährlich. Und es lief alles wie geplant. Nach dem Fasten verklagten die beiden Lügner den ahnungslosen Nabot. Der wurde schnell abgeurteilt und hingerichtet. Und die größte Lügnerin in der Geschichte, die Königin Isabel, eilte zu ihrem Mann. So, das war's. Geh zu deinem neuen Garten. Nabot ist Geschichte. Das Land gehört dir. Da spazierte Ahab los und vor dem Palast schon kam ihm Elia entgegen, ein Prophet Gottes. Der rief: Ahab, du hast gemordet und geraubt. Du hast Unglück über dich und deine Nachkommen gebracht. Da zerriss Ahab seine Kleider, zog sich Sackleinen über, fastete und, so steht es in der Bibel, er ging bedrückt einher. Tja, aber das Unglück war ja schon geschehen. Ließ sich nicht zurückholen. Es ist eine klassische Geschichte der Bibel. Sie erläutert nicht nur in der Sprache der alten Zeit, dass Lügen kurze Beine haben oder eine lange Nase nach sich ziehen, so wie wir manchmal spotten. Das Lügengeflecht von Ahab und Isabel wird entlarvt als Sünde im Sinn des achten Gebots. Sie haben falsch Zeugnis geredet und reden lassen über ihren Nächsten, über den Nachbarn Nabot. Falsch Zeugnis reden im Sinn des achten Gebotes, das hat die Szenerie eines Gerichts vor Augen. Da, wo man doch eigentlich spätestens mit der Wahrheit rausrücken soll. Ahab und Isabel werden zum Typus des schwächlichen Königs und seiner manipulierenden Lügenkönigin. Eine deutsche Zeitschrift hat neulich vermutet, das war übrigens vor Dienstag, vor der Präsidentenwahl in Amerika, dass der Begriff postfaktisch vermutlich zum Wort des Jahres werden könnte. Es bringt auf den Punkt, wie sehr die Lüge den Alltag durchzieht. Postfaktisch. Das heißt, dass Fakten keine Rolle mehr spielen, dass wir in einer Zeit leben, in der man nicht mehr nach Fakten fragt, weil sie nicht mehr so wichtig sind. Es kommt mehr auf die Verpackung an, als auf den Inhalt. Postfaktisch ist ein schönes Schlagwort für dieses Lebensgefühl. Aber mal ehrlich, so ganz neu ist das Ganze nicht. Ahab und Isabel wussten ebenfalls sehr genau, wie die Faktenlage ist. Das Land war im alten Israel heilig, denn es war in einer feierlichen Zeremonie den Menschen von Gott anvertraut worden. Und so erzählte man sich von Generation zu Generation, wie es dazu gekommen war, dass man nun gerade hier lebte, weil es von Gott war. Man konnte Land nicht einfach verkaufen, es war unantastbar. Mehr noch als ein Heidehof, der seit 1634 in Familienbesitz ist. Ahab und Isabel, Urgestalten der Wahrheitsverdrehung, die altes Recht auf den Kopf stellen, indem sie Nabot durch Lügen um Land um Leben bringen. Von Nietzsche stammt der freche Satz: Es gibt keine Fakten, nur Interpretationen. Nietzsche war ein früher Denker einer Zeit, die sich daran gewöhnt hat, dass Wahrheit verborgen wird. Lee Atwater ist mit dabei in dieser Denkrichtung. Er sagt noch knapper als Nietzsche: Wahrnehmung ist Realität. Was wir empfinden, das ist real, taugt als Maßstab, nichts anderes. Atwater hat übrigens sein Glück gemacht als Wahlkampfmanager für Ronald Reagan und George Bush Senior. Aber er hätte sicherlich auch woanders sein Glück gemacht. Er war skrupellos und erfolgreich. Wenn Menschen an etwas glauben, ist es dann auch wichtig, dass dieses Etwas wahr ist. Damals schon und seit Dienstag wieder ist Newt Gingrich ein hochgehandelter Name. Gerüchte vermelden, er könnte neuer amerikanischer Außenminister werden. Warten wir es doch mal ab. Kürzlich legte eine Reporterin Gingrich eine Statistik vor. Sie zeigt, dass die Kriminalität in den letzten Jahren in Amerika stark gesunken ist. Überraschend, und man könnte sicherlich über Statistiken dann auch ins Gespräch kommen. Aber Gingrich sagt darauf: Ach, das bedeutet gar nichts. Die haben ja für alles eine Statistik. Die Reporterin darauf: Die Statistik ist vom FBI. Das sind offizielle Fakten. Darauf Gingrich: Kann ja sein, dass es Fakten sind. Ich verlasse mich eher auf das Gefühl der Menschen. Und dieses Gefühl sagt mir, dass die Verbrechen zugenommen haben. Das ist genauso viel wert wie Fakten. Vielleicht ist das das Besondere, die neue Entwicklung in der letzten Zeit, vom Ukraine-Konflikt über den Brexit bis hin zur US-Wahl. Die Leute schämen sich nicht mehr, wenn sie beim Lügen erwischt werden. Am Reformationstag hat uns Professor Heusing von dieser Kanzel hier in Erinnerung gerufen, wie wichtig die Scham ist. Scham als das Gefühl, das uns bestimmt in dem, was wir tun und lassen. Seid Kain und Abel. Und wenn wir uns schämen, ist das der mögliche Neuanfang mit Gott. Darauf zielt ja letztlich auch die Lesung hin, mit dem ungerechten Verwalter, wo man nur hört: Meine Güte, der sorgt sowas von gemein und die Wahrheit verfälschend für seine Zeit nach der Amtszeit vor. Das kann doch nicht wahr sein. Und Jesus herausfordernderweise sagt auch noch: Ja, so läuft das eben. Wird gar nicht groß hinterfragt. Sorgt ihr dafür, dass es bei Gott für euch so ist, dass ihr euch auf Gott ausrichtet und nicht auf die Vermehrung von unrecht erworbenem Eigentum. Schämen also, nix da. Putin berichtet, es gibt keine russischen Soldaten im Ukraine-Konflikt und lächelt Widerlegungen einfach weg. Na und? Die Brexit-Kampagne in Großbritannien siegt trotz der Aufdeckung massiver Lügen. Ihre Führungsfigur Michael Gove sagt: Die Leute haben die Schnauze voll von Experten. Nun, und über Donald Trump fange ich gar nicht erst an, mich zu ereifern. Gegen ihn war Münchhausen glaubwürdig wie früher die BBC-Nachrichten. Diese protzende Schamlosigkeit der Lügner, das ist, glaube ich, das eigentlich Neue. Irgendetwas wird schon hängen bleiben, das alte Sprichwort. Scheint die neue goldene Regel zu sein in der politischen Schlammschlacht. Ahab wurde immerhin rot, als der Prophet ihn anhielt und mit der Lüge konfrontierte. Und warum? Warum dieses Lügengeflecht? Zur Machtergreifung, kann man sagen, oder zum Machterhalt. Interessant ist aber, dass sich ein feiner roter Faden von einem Lügengebäude zum anderen zieht. Es geht irgendwie um Nostalgie. Die Sehnsucht nach einer kleinen, heilen Welt wird damit bedient. Für die einen ist es die Herrlichkeit der alten, großen russischen Reichsvollkommenheit, so im Bild der verklärten Zarenerinnerung oder des British Empire, als wir noch wer waren, oder Make America Great Again, wieder mal, wir wollen so sein wie früher. Man behauptet eine Rebellion des Volkes, und doch ist es das Verfangen der Menschen, die sich vor dem Aufdröseln der komplizierter gewordenen Gegenwart retten wollen in eine heile, überschaubare Welt. Nachprüfen, hinterfragen, herausfinden. Das ist eben oft eine harte Arbeit und selten strahlend. Aber der christliche Glaube verpflichtet uns der Wahrheit. Und natürlich weit darüber hinaus, dass es nicht nur um Fakten geht, die wir hier vielleicht herausfinden. Christus selbst sagt von sich: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt doch auch, niemand kommt zum Vater, ohne zu fragen und sich fragen zu lassen, was ist Wahrheit? Ja, zugespitzter noch, wer ist Wahrheit? Vielleicht verstehen wir heute ein bisschen besser, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, dass die Wahrnehmung in unserem Leben ebenso wichtig ist wie der sogenannte Faktencheck, der auch schon mal etwas hin und her gedeichselt sein kann. Wissen wir ja selbst, wie das geht. Wir werden aber dennoch nicht aus der Sorge um die Wahrheit entlassen. Es gibt zwei nette Sprichworte zu dem Thema. Eines aus England, eines aus Holland. Das Englische: Eine Lüge reist einmal um die Erde, während sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Und das Holländische: Ist die Lüge noch so schnell, die Wahrheit holt sie doch ein. Nur deswegen, weil die Lüge so schnell unterwegs ist und es einmal um die ganze Erde herum schafft in 0, nichts, wird aus der Lüge noch keine Wahrheit. Vielleicht zieht sich die Wahrheit immer noch die Schuhe an. Aber letztlich, so schnell die Lüge auch um die Erde ziehen kann, die Wahrheit holt sie doch ein. Das ist ein wesentlicher Kern unserer christlichen Hoffnung, wenn wir uns denn auf Jesus beziehen, als den, der von sich selber sagt: Ich bin die Wahrheit, ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben. Zum Vater kommt ihr durch mich. Amen.